Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden, dem einzigen und besten deutschsprachigen Podcast, der sich mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle herzlich Ni Hao aus Wuhan, wo ich gerade wieder mal bin. Wie in jeder Woche gibt es diesen Podcast und zwei fantastische Bücher, die etwas gemeinsam haben. Wie in jeder Woche und in dieser Woche wieder mal nicht, weil es geht diesmal nur um ein Buch. Und dieses Buch ist Das letzte Einhorn von Peter S. Beagle. Und Grund dafür ist, dass ich im Anschluss zu diesem Podcast, also im Anschluss von diesem Buch natürlich, länger über Einhörner reden werde, weil es mir einfach ein Thema ist, das mir jetzt da mal ein bisschen interessiert hat. Und ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Und ja, und dann kommen wir auch mal gerne mal zum Thema des Podcasts, ist wie gesagt das Buch Das letzte Einhorn bzw. The Last Unicorn. Und stellt sich natürlich die Frage, warum jetzt genau dieses Buch, warum habe ich dieses Buch gelesen, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Kurz gesagt, es ist in letzter Zeit öfters mal aufgetaucht in meiner Filterbubble, wenn es mal so ausdrücken darf. Und zwar, ich kann mich erinnern, dass ich auf Tor.com berühmte erste Sätze gelesen habe. Und einer von diesen ersten Sätzen ist halt der erste Satz aus Das letzte Einhorn. Und der lautet, das letzte Einhorn lebte im Fliederwald und es lebte ganz allein. Ist ein wunderschöner Satz, der im richtigen Gedächtnis hängen geblieben ist. Und nicht nur das, ich habe auch dieses Buch gelesen, Die Weisheit der Nerds. Und da wurden tatsächlich 3, 4, 5, 6 Stellen aus dem Einhorn zitiert. Und dann habe ich gedacht, das muss man eigentlich mal lesen, weil bis dahin kannte ich nämlich nur den Film, also der Film Das letzte Einhorn, den habe ich gesehen, der ist mir auch im Gedächtnis hängen geblieben, obwohl ich damals noch ganz klar zu jung für diesen Film war. Obwohl ich sagen müsste, dass mir der wahrscheinlich heute auch nicht gefallen hat. Nichtsdestotrotz, und Grund Nummer 3, warum ich dann endgültig dieses Buch gekauft und gelesen habe, war, dass Peter S. Beagle ein neues Buch über Einhörner geschrieben hat. Und das ist, ich glaube, das heißt Einmal in Andalusien, Once in Andalusia. In dem geht es auch um ein Einhorn, das allerdings mit dem ersten Buch, mit dem anderen Buch nichts zu tun hat. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist öfters auf meinem Radar aufgetaucht und ich habe mir überlegt, eigentlich müsste man die Bücher mal lesen, beziehungsweise das Buch eben mal lesen. Und das habe ich dann auch getan. Und ich habe mich im Anschluss dann für Einhörner eben interessiert und habe da einiges zusammengetragen. Das war dann ab Frühstück, nachdem ich eben über dieses Buch geredet habe. Und da würde ich mal sagen, kommen wir gerne mal auf das Buch zu sprechen. Das ist eben The Last Unicorn und erschienen ist das 1986. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich 8 Jahre alt. Ich habe es allerdings nicht am Erscheinungstag gelesen. Ehrlich gesagt, ich habe es erst jetzt gelesen, das heißt im Jahre 2018. Habe, wie gesagt, damals den Film gesehen, der auch, ich glaube, ein paar Jahre später gemacht worden ist. Egal, vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz, bevor wir über das Buch reden, müssen wir ein paar Wörter über den Autor verlieren. Und in dem Fall ist es Peter S. Beagle, der 1939 in Manhattan geboren ist. Was man dazu wissen muss über diesen Mann ist, dass er schon früh geschrieben hat. Tatsächlich hat er schon mit 19 Jahren eines seiner wichtigsten Werke geschrieben, Fine and Private Place, wobei ich keine Ahnung habe, worum es daran geht. Ich habe mal seine Bibliografie da durchgelesen. Er hatte viel gearbeitet, unter anderem an Tolkien-Übersetzungen, an diesen, jenen, solchen. Für bekannt wurde er aber vor allem für dieses eine Buch eben, The Last Unicorn. Und dazu gibt es noch eine Fortsetzung, die ich jetzt nicht gelesen habe, das ist dann Two Hearts, also zwei Herzen. Und ansonsten hat er einiges fantastische Werke eben geschrieben, wobei eben das letzte, was er geschrieben hat, Einmal in Andalusien, auch ziemlich populär zu sein scheint, allerdings wahrscheinlich nicht ganz so populär eben wie sein Hauptwerk. Und über das reden wir jetzt. Und wenn wir über dieses Buch reden, dann reden wir erst über das Cover. Und da muss man sagen, dass das Buch wahnsinnig oft neu aufgelegt worden ist und in verschiedene Sprachen übersetzt worden ist. Und deswegen unfassbar viele Cover hat. Und das Originalcover ist jetzt nicht besonders hervorragend. Was man da wissen muss, ist, dass das Buch 330 Seiten hat. Also es sind unbedingt viele. Und das erste Cover, das war ein graues Cover mit so einer 60er Jahre Das Buch ist 1986. Das muss 1968 erschienen sein. Ich habe es falsch aufgeschrieben. Das kann nicht sein, dass das 86 erschienen ist. Eigentlich ist das ist bestimmt in den 60er Jahre erschienen. Aber ich soll jetzt keine Zeit zum Nachschauen. Aber die Schrift auf dem Cover allein ist sehr 60er Jahre mäßig angehaucht. Das heißt, bunt mit ein paar Schnörkelrinnen und das letzte Einhorn. Aber nichtsdestotrotz ein eher schlichtes Cover. Das hat sich dann geändert, wie dieses Buch eben sich verkauft hat, wie dumm. Sogar wie in Amerika über 5 Millionen Stück abgesetzt damals zur damaligen Zeit, ist dann wie gesagt übersetzt worden in praktisch jede Sprache und gilt heute noch von ja als einer der wichtigsten Fantasy-Bücher, die es da überhaupt gibt. Oder alles als der, kann man sagen, dass es einflussreich ist, kann man wahrscheinlich nicht sagen. Aber es ist einfach ein Buch, das da einiges, ja, einen Zeitgeist geprägt hat. Einerseits vom Zeitgeist geprägt worden ist, aber andererseits eben den Zeitgeist geprägt hat. Weil wir reden ja über die 60er Jahre Hippie-Bewegung und ja, wofür das Einhorn letztendlich steht, da werden wir auch noch drüber zu sprechen kommen. Aber eins kann ich gleich vorwegschicken, das Buch ist relativ interpretationsoffen. Das heißt, es hat damals in die damalige Zeit gut hineingepasst und wurde eben von sehr vielen Leuten eben gelesen. Und jetzt müssen wir wieder auf die Cover zurückgehen. Also das Originalcover gibt nicht besonders viel her. Das Cover, was ich da gelesen habe, ist relativ so viel hübscher. Da mal so ein Porträt drauf, also mit Rahmen von einem hübschen Einhorn mit fliegender Mähne, das ziemlich weiß ist und große Augen hat und ziemlich peppig ausschaut. Ich habe mir die anderen Cover angeschaut, die es so gibt auf der ganzen Welt. Auf einen haben wir halt da ein realistisches Einhorn, also pferdeähnliches irgendwas, kämpft gegen einen roten Stier, was so die Synthese aus dem ganzen Buch ist. Und da haben wir noch ein sehr hübsches Cover, was mir gut gefallen hat. So ein dickes, fröhliches Mittelalter-Einhorn hoppelt durch die Gegend auf so einem, tja, mittelalterlich angehauchten Cover. Also, wenn ich sage dickes Einhorn, dann meine ich das also, dass ja diese schönen, dicken, mittelalterlichen Pferde nicht besonders realistisch aussehen. Ja, das ist eine Erwähnung wert. Das sind die künstlerischen Interpretationen dazu. Was die künstlerischen Interpretationen angeht, da werden wir noch später darauf zu sprechen kommen, wenn ich über die Einhörner an sich rede. Ja. Aber wie gesagt, das Buch ist erschienen in den 60er Jahren, erschienen 1968. Und jetzt ist natürlich die Frage, worum geht es in dem Buch? Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich die Story ziemlich tja, spoilern werde. Also ich werde über das ganze Buch reden, von Anfang bis zum Ende. Liegt daran, dass die Story nicht unbedingt so viele Wendungen hat. Also wenn es tatsächlich um eine Wendung geht, ich werde nicht alles bereden in diesem Podcast, würde ja gar keinen Sinn machen. Aber nichtsdestotrotz halte ich das Buch für ja nicht unbedingt etwas, das von Plots und Twist lebt. Und ja, da müssen wir halt auf die Story zu sprechen kommen. Und dann stellt sich die Frage, wann und wo spielt das Ganze? Ist ein bisschen schwer einzuordnen. Also vom Gefühl her könnte das Land, in dem das spielt, England sein. Es tauchen allerdings keine bekannten Stadtnamen oder irgendwas auf. Die einzige Stadt, die dort beim Namen genannt wird, das ist eine Fantasiestadt, die da eben Hexgate heißt. Und das war's schon. Vom Gefühl her könnte es aber in England spielen. Und vom Gefühl her könnte es so eben, tja, so, was weiß ich was, zwischen dem 10. Jahrhundert bis zum 14. Jahrhundert irgendwo mal spielen. Das heißt, wir haben halt unbedingt viel Zeug, was da auftaucht. Es taucht dann, glaube ich, irgendwann ein Ritter auf, es taucht ein Zauberer auf, wobei es Zauberer natürlich nicht gibt, aber wurscht. Also so irgendwie vom Gefühl, da könnte das so, lass mal das 14. Jahrhundert gewesen sein. Und ja, wie fängt das Buch an? Nicht ganz uninteressant. Wir haben natürlich das Einhorn und das Einhorn lebte im Fliederwald und das Einhorn lebte da ganz alleine und war glücklich. Und tut das, was eben Einhörner so tun. Es lebt halt allein in seinen Einhornforst und eines Tages begibt es sich eben, dass da zwei Jäger in diesen Forst kommen, um eben zu jagen. Und das Einhorn belauscht eben diese Jäger. Nicht, dass sich das Einhorn das Sorgen gemacht hat um seine Gesundheit vor den Jägern, weil Einhorn kann man nicht einfach so töten, also man kann es nicht bejagen, weil das Einhorn, tja, eine, sagen wir so, überlegene Lebensform ist, die nicht so einfach zu fangen, zu töten oder was irgendwas ist. Es ist so mal unsterblich, dass man vorweggeschickt und hat noch andere, tja, magische Qualitäten. Und ja, jedenfalls belauscht eben dieses Ändern in Unterhaltung der beiden Jäger. Und diese Jäger meinen eben, dass das hier wahrscheinlich ein Einhornforst ist, wenn man an sowas überhaupt noch glaubt. Und Legenden behaupten eben, dass in diesem Forst das letzte Einhorn lebt. Und tja, das Einhorn hört das eben und ist eben geschockt. Weil es nämlich nicht glauben kann, dass es das letzte Einhorn ist, weil es tja, lebt zwar allein, weil Einhörner nicht unbedingt Herdentiere sind, aber es hat so das Bewusstsein, dass es da draußen noch andere Wälder geben muss und dass es in diesen Wäldern noch andere Einhörner geben muss, und das kann doch eigentlich nicht das letzte Einhorn sein, das gibt's doch eigentlich nicht. Und ja, das letzte Einhorn, beschließt eben, dass es aufbrechen muss. Es muss irgendein anderes Einhorn finden. Es muss eben ein zweites Einhorn finden. Es muss sich vergewissern, dass es eben nicht das letzte Einhorn ist. Und sobald es eben erreicht ist, will es wieder nach Hause gehen und weitermachen mit Einhornleben dort. Und so macht sie es eben auf dem Weg und streift so durch die Gegend. Wobei man eben sagen muss, dass dieses Einhorn eben kein reales Tier ist, also nicht nur einfach ein Pferd mit einem Horn drauf, sondern eine magische Kreatur, die halt unter anderem nicht gesehen werden kann, wenn sie eben nicht gesehen werden will, die kein großes Interesse an der Welt der Menschen noch irgendwas hat. Es sucht eben einfach nur andere Einhörner und findet sie nicht und findet sie nicht und findet sie nicht und findet sie nicht, und irgendwann einmal verzweifelt es und wird gefangen genommen von einem Zirkus, von einem Jahrmarkt. Wäre normalerweise nie passiert, das wird im Buch ein bisschen breiter ausgelegt. Aber in dem Buch ist es eben so, weil das Einhorn eben, verzweifelt und ziemlich down ist, wird es eben in diesem Jahrmarkt gefangen gehalten. Und was in diesem Jahrmarkt eben ausgestellt wird, das sind verschiedene Sagengestalten. Und da passt das Einhorn natürlich bestens im Programm. Und zwar ist es eben so, dass, wir da eine Dings haben, eine Madame, die diesen Jahrmarkt eben leitet, und die hat da verschiedene Attraktionen. Und diese Attraktionen sind zum Großteil eben Scam. Das heißt, es gibt da eine einfache Schlange, die da eben mit einem Illusionszauber in die Midgard-Schlange verwandelt wird. Und wir haben da, noch andere Sachen. Und wir haben das Einhorn, das aber von anderen Leuten nicht als Einhorn erkannt wird. Das ist so ein Teil in diesem Buch drin, eine Diskussionssache. Aber es ist tatsächlich so, wenn eben Leute das Einhorn ansehen, dann sehen sie eigentlich nur ein normales Pferd. Und quasi das Einhorn wird mit einem Illusionszauber in ein Einhorn verwandelt und macht eben das sein Ding. Und das zweite wirklich echte Ding, was es eben in diesem Jahrmarkt gibt, das ist eine Harpie, die auch ein unsterbliches Lebewesen ist. Das wird da generell in diesem Buch betont, dass es da eben unsterbliche Lebewesen gibt. Also es gibt dieses Einhorn, das eben auch unsterblich ist und deswegen, nicht unbedingt ein normales Geschöpf ist. Es gibt eben diese Harpie, das auch zutrifft. Und es trifft auch noch eine dritte Person zu, das ist der Zauberer Schwendrick, der auch in diesem Jahrmarkt seinen ersten Auftritt hat. Der ist dieser Gehilfe von dieser Jahrmarktswärterin. Der Zauberer Schwendrick, der eben da eingeführt wird als Stümper. Da muss ich ein bisschen ins Detail gehen, das war nicht ganz uninteressant. Und zwar, es gibt da so einen Archetyp von Zauberer, das ist der Zauberer Mandrake. Den habe ich tatsächlich schon öfters mal angetroffen in englischen Publikationen. Also Mandrake als Name für mächtigen Zauberer. Und was der Peter S. Spiegel machen wollte, er wollte da den Gegenentwurf zu diesen, archetypischen mächtigen Zauberer schaffen. Und das ist eben dieser Schwendrick, der schon von Namen her nicht besonders viel kann. Tatsächlich hat er, glaube ich, Spiegel seinen Kindern Geschichten erzählt über einen Zauberer Schwendrick, der eben ein Stümper ist. Und über den erfahren wir erst ein bisschen weniger, später dann ein bisschen mehr. Aber es ist tatsächlich so, dass auch dieser Schwendrick ein Unsterblicher ist, also ein unsterbliches Lebewesen, und dass er damit ein Problem hat. Weil dieser Schwendrick wünscht sich nichts anderes, dass er ein Zauberer wird. Und er kann tatsächlich kein Zauberer werden, wenn er eben unsterblich ist. Weil Magie und Unsterblichkeit, die schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn man so haben will, er will sein ewiges Leben opfern, um eben die Zauberei lernen zu können. Wobei, und das ist relativ witzig, wenn man sich diesen archetypischen stümperhaften Zauberer anschaut, Da gehe ich jetzt als Stichwort, das ist Rincewind von Pratchett. Da taucht tatsächlich öfters auf in verschiedenen Fantasy-Romanen. Das heißt, wenn man da einen Zauberer, der nichts drauf hat. Und naja, ganz so ist es witzigerweise bei Schwendrick eben nicht, weil der kann zum Beispiel, sagen wir so, Feuerbälle werfen oder Kartentricks vorführen. Oder wir haben gesagt, diese Illusionszauber in diesen Jahrmarkt, also diese Jahrmarktsattraktionen, also Stichwort die Midgard-Schlange, all das kann dieser Schwendrick wirken. Das heißt, eigentlich, tja, hat er eigentlich was drauf als Zauberer, also wenn man jetzt in die zauberhafte Trickkiste greift. Aber dieser Schwendrick hat eben eine andere Idee davon, was Magie eigentlich ist, beziehungsweise was Magie werden könnte. Auch da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Das ist mir ein Element, das mir besonders im Gedächtnis hängen geblieben ist. Und ein Element, das ich als besonders schön empfinde. Und ja, auch wie gesagt, dieser Schwendrick ist ein unsterbliches Lebewesen. Er befreit eben das Einhorn und tja. Und das Einhorn hat eine interessante Konversation mit einem Schmetterling. Das muss ich da hervorheben, weil das ist nämlich ein Teil von dem Buch, das mich ein bisschen überrascht hat. Ja, das Einhorn muss sie irgendwo hin. Es muss eben die anderen Einhörner finden. Und die Information, wo diese Einhörner eben sein könnten, bekommt sie tatsächlich von einem Schmetterling, weil das Einhorn hat viele Qualitäten. Und dann kommt sie eben mit anderen Tieren reden. Und es kommt halt ein Gespräch mit einem Schmetterling, der in komischen in Mysterien, in Glyphen redet. Also in schwer verständlicher Sprache. Und ja, das Einhorn bekommt eben von ihm die vitale Information, dass die ganzen Einhörner von einem roten Stier und von einem König Haggard gefangen gehalten werden, an einer Küste, so an einem Schloss, an einer Küste irgendwo am Meer. Und ja, da machen sie sich eben auf dem Weg dorthin mitsamt Schwendrick. Auf dem Weg dorthin greifen sich noch eine zweite Hauptprotagonistin auf. Und das ist, wie hast du denn das schnell? Ich habe es uns aufgeschrieben. Personen, Schwendrick und Molly Gru. Und diese Molly Gru ist zweiter Charakter, um es jetzt mal abzukürzen. Und zwar, es ist so eine Seitenepisode in diesem Buch drinnen. Der Schwendrick und das Einhorn, die laufen eben Banditen in die Arme. Also man kann sich so ungefähr vorstellen wie Robin Hood, fröhliche Männer, nur dass die eben ja eine unschöne Version davon sind. Um es jetzt ein bisschen hin und her zu schieben. Es ist tatsächlich so, dass in dem Buch drinnen Robin Hood namentlich erwähnt wird. Also auf dem kommt die Sprache bei diesen Banditen, was auch so jetzt die Einordnung, die zeitliche und räumliche Einordnung von diesem Buch bisschen hergemacht hat. Das heißt, wenn Robin Hood da zumindest mal als Legende bekannt ist, dann muss dieses Buch irgendwann einmal nach Robin Hood gespielt haben und nicht in einer kompletten Fantasy-Welt, sondern in irgendeiner Welt, wo es die eben. Ja, okay, man kann sich das ungefähr vorstellen. Jedenfalls haben wir diesen Captain Cully, der eben mit seiner Räuberbande im Wald herumhängt und dort einen auf Robin Hood macht. Oder zumindest es versucht, nur eben grandios scheitert. Weil dieser Captain Cully, der ist eben nicht das, was er sein will. Also er ist nicht unbedingt der Räuber, Hauptmann, der den Reichen stiehlt und den Armen gibt, sondern er muss die Armen bezahlen, damit sie nicht an die Reichen verraten, was immer das alles. Und generell passiert da alles in einer nicht so schönen Art und Weise. Das heißt, tja, dieser Captain Cully ist, wie drückt es am besten aus? Ein eingebildeter Fatzke vielleicht oder ein Hochstapler oder was weiß ich was. Jemand, der sich selbst betrügt, jemand, der die Welt betrügt, jemand, der, tja, jemand anderer sein will als das, was er eigentlich ist. Beziehungsweise auch nicht. Ist ein bisschen schwierig. Also, in diesem Buch geht es vielleicht auch viel um Illusion, wer die Leute sind, wer sie sein wollen, wer sie eben nicht sind, wer sie sein könnten. Und dieser Captain Cully ist eben da das beste Beispiel dazu. Der hat nämlich da unter anderem einen Minnesänger engagiert, beziehungsweise gekidnappt, das ist jetzt alles Interpretationssache, der eben Lieder auf ihn singen will. Und das passiert auch, dieser Sänger singt eben die wildesten Geschichten über Captain Cully, während seine Männer eben dann die wirkliche Geschichte dazu erzählen zu diesen Liedern. Und bis der Captain Cully da eben, tja, wie soll ich sagen, seine eigene Realität schaffen will. Und so, bei diesem Räuberhaufen ist auch diese Molly Gru dabei, die da eben vom Einhorn aufgelesen wird, die allerdings am Anfang relativ schlecht auf das Einhorn zu sprechen ist, auf Gründen. Was diese Gründe angeht, Das muss ich an dieser Stelle vielleicht erwähnen, das ist die Frage, was hat dieses Einhorn für eine Bedeutung in dieser Welt, in der es eben lebt? Das ist ein bisschen schwierig. Also, ich würde nicht sagen, dass es ein real existierendes Tier ist, sondern mehr ein Prinzip bzw. ein Mythos bzw. ein übernatürliches Wesen. Und über dieses übernatürliche Wesen werden natürlich Geschichten erzählt, beziehungsweise ja, es werden Rituale mit ihm verbunden. Es ist nämlich so, wie dieses Einhorn durch die Lande zieht, trifft es an einer Stelle zum Beispiel auf eine Hochzeit von einem Prinzen, glaube ich, oder von einer Adeligen. Und es ist eben so, dass dieser Prinz mit seiner Prinzessin durch die Lande reitet, in der Hoffnung eben ein Einhorn zu sehen, weil das eben, tja, die Dings wäre der passende Abschluss für so eine adelige Hochzeit. Dass jetzt der Prinz und die Prinzessin durch den Wald reiten und das Einhorn gibt ihnen eben ihren Segen und so weiter und so fort. Und das Einhorn erinnert sich eben an Einhornjagden. Das ist dann etwas, worüber wir darauf zu sprechen kommen werden, weil das Einhorn eben, wie gesagt, eigentlich nicht ein Tier ist, das man auf normale Art und Weise eben jagen kann, sondern man muss da richtigen, was soll ich sagen, Aufstand dafür veranstalten. Das heißt, man muss eine Jagd veranstalten, die so prachtvoll ist, mit Musik und Fahnen und Wimpeln und Farben, dass das Einhorn von sich eben kommt und was weiß ich was alles. Das ist alles relativ schwierig zu sagen. Jedenfalls, die Rolle des Einhorn eben spielt, das ist eben nicht die Rolle von einem Tier mit einem Horn, sondern eben ein übernatürliches Prinzip. Wurscht. Man trifft eben auf diese Molly Grew und man macht sich eben auf den Weg hin zu diesem König Haggard, der eben irgendwie mit den verschwindenden Einhörnern zu tun haben soll. Und man geht dort erst einmal in dieses Dorf, habe ich es mir aufgeschrieben, Hexgate, das eben diesem Schloss, dem Schloss von König Haggard, vorgelagert werden soll. Und dort bekommen die Reisenden halt mehr und mehr Informationen, dass es eben diesen König gibt, der da der Steilküste eben sein Schloss errichtet hat, beziehungsweise errichten lassen hat von einer Hexe, die er dann eben um ihren Lohn gebracht hat, worauf die Hexe eben das Schloss und dieses Dorf verflucht hat mit einem interessanten Fluch, auf dem ich allerdings nicht zu sprechen komme, weil der Spruch mehr oder weniger Interpretationssache ist. Nichtsdestotrotz machen sich eben die drei Reisenden auf dem Weg zum Schloss und werden dort vom roten Bullen attackiert. Und der rote Bulle, der macht das Einhorn ziemlich fertig. Und das Einzige, was das Einhorn davon eben rettet, ein schlimmes Schicksal anheimzufallen, ist, dass der Schwendrick dieses Einhorn verwandelt in eine menschliche Frau, die sich in weiteren Folge des Buches als Lady Almathea ausgibt. Und ja. Die drei Reisenden betreten dann eben das Schloss und das Schloss ist wirklich interessant. Also neben dem Einhorn als Figur war der König Haggard eigentlich die fast noch faszinierendere Figur in diesem Buch drinnen, weil dieser König Haggard, der war von der Natur her eine vollkommen karge Persönlichkeit. Also ja, wie soll ich das sagen? Eine freudlose Persönlichkeit, die tja, methodisch ihre eigene Freude vernichtet hat. Und zwar ist es das so, dass wir diese Burg haben, dieses Trotzeck, dieses militärische Gebäude an dieser Steilküste. Die drei Reisenden gehen eben auf die Burg zu, werden von einem Wächter zurückgepfiffen, haben wir eine Diskussion, in der eben da die Lady Almathea als das Mündel von Schwendrick ausgegeben wird und sie sind halt auf der Suche nach Unterschlupf und adelige Herkunft und pipapo. Jedenfalls kommen sie dann in die Burg rein und ja, es stellt sich heraus, dass in dieser Burg überhaupt nur sechs Leute leben. Und zwar ist es der König Haggard, dann der Prinz Lear, dessen adoptierter Sohn und vier Wachen. Und das war das Ende aus. Und zwar einfach deswegen, weil ja, dieser König, wie gesagt, von der Persönlichkeit her ein relativ interessantes Ding ist, der hat nämlich an nichts auf dieser Welt Freude. Wenn ich das sage, an nichts, dann meine ich das so, wie ich das sage, weil da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Jedenfalls bewacht er im Prinzip nur seine eigene Burg und das ist im Prinzip ja schon alles, was er tut. Er hat noch diesen Sohn, den er eben adoptiert hat, mit dem sich auch eine Legende rankt, die ich jetzt nicht erwähnen werde. Und auch dieser Sohn ist etwas, was er eben gemacht hat, weil er geglaubt hat, es wird ihm Freude bereiten. Das heißt, es wird ihm Freude bereiten, ein Kind zu adoptieren, es großzuziehen und so weiter und so fort. Bloß keine Freude da. Die Burg zu erschaffen, also das Land zu beherrschen, keine Freude da. Also dieser ganze König, der ist da das komplette Gegenteil von einem Herrscher, wie man es eigentlich in jedem Buch findet, sondern dieser König ist jemand, der die ganze Welt verneint, wenn man es mal so haben will. Und wie gesagt, ist eine interessante Persönlichkeit. Und dieser Keller, König steht irgendwie in Verbindung mit diesem roten Stier, der eben die Einhörner ins Meer getrieben hat, wie es eben so schön gesagt wird. Und der Rest aus dem Buch, von dem ich jetzt nicht großartig drüber rede, der beschäftigt sich eben damit, wie eben die drei Reisenden auf der Burg zurechtkommen. Und wie sie dann eben die Einhörner, die anderen Einhörner eben befreien. Aber aus Grund der Spannungserhalt werde ich auf das gar nicht weiter eingehen. Das heißt, ein bisschen schon noch, weil wir über bestimmte Details reden. Und damit fange ich jetzt auch gleich an. Und zwar reden wir über die Elemente in diesem Buch drinnen. Und das erste Element, was da drinnen ist in diesem Buch, das ist diese Sterblichkeit bzw. die Unsterblichkeit. Weil, wie gesagt, das Einhorn selber ist unsterblich, bloß es bleibt nicht unsterblich, weil es wird dann gewissen Punkt ja in diese wunderschöne Frau verwandelt, in diese Lady Almathea, die eben ja das Love Interest von Prinz Lear ist. Wie gesagt, wir haben diesen Prinzen auf dieser Burg, der verguckt sich in diese Lady Almathea, weil sie als, auch als Mensch eben unfassbar schön ist, weil Einhörner ja von Haus aus wunderschön sind. Und dieses Einhorn, das kommt eben mit dieser Sterblichkeit überhaupt gar nicht klar. Weil sie sich selber nicht mehr schön empfindet, weil laut der Definition von einem Einhorn, ist nichts, was sterblich ist, schön. Also es kann gar nicht schön sein. Und der Körper, in dem es sich gerade befindet, also diese Lady Almathea, das ist im Prinzip, eine verrottende Leiche. Das ist irgendwas mal, das mal sterben wird, das im Prinzip jetzt schon stirbt, nur eben langsam, und das eben verrotten wird. Und aus Ende, und das war es dann im Prinzip schon. Das heißt, das Einhorn ist ziemlich geknickt in diesem Menschenkörper und kann auch mit den Advancen von Prinz Lear eben nicht besonders viel anfangen. Das Ganze geht allerdings noch weiter, weil das Buch hat einen sehr eigenwilligen Schreibstil. Wenn ich das mit moderner Literatur vergleiche, dann ist moderne Literatur stark fokussiert. Es ist viel mehr fokussiert. Also die üblichen Bücher, die ich jetzt so lese, die sind alle auf Ziel eben fokussiert. Was heißt ihr was alles? Es gibt eben die Story, es gibt mehr klare Abgrenzungen. Das ist in dem Buch nicht so ganz der Fall. Da gibt es nämlich eine schöne Szene in diesem Buch drinnen. Da ist es so, dass sich zwei der Figuren eben unterhalten. Ich glaube, Schwendrick unterhaltet sich mit irgendjemand anderen, so im Off jetzt. Und dann wird er eben überrascht und er wird ihn gefragt, worüber habt ihr euch gerade unterhalten? Und dieser Schwendrick sagt eben so in einem Nebensatz, ach, wir haben uns gerade über die Liebe und die Unsterblichkeit unterhalten und haben postuliert, dass es keine Liebe geben kann mit Unsterblichkeit und aus. Also diese Information bekommen wir eben. Und das ist eigentlich genau das, worum sich das Buch dreht. Würde ich jetzt sagen, würde ich aber nicht sagen. Es wird einfach postuliert in diesem Buch, dass dieses Einhorn quasi, wie soll ich es jetzt sagen, eben unsterblich ist und nicht der Liebe fähig ist, wenn man es mal so haben will. Und auch, dass dieser Schwendrick, jetzt nicht unbedingt nicht der Liebe fähig ist, aber er ist ihm auch Sachen unfähig. Also er kann bestimmte Sachen nicht machen, er kann ihm nicht die Magie wirken, die er sich da vorstellen will. Das ist ein bisschen mehr ausgewalzt, das will ich jetzt mal davon absägen. Also wie gesagt, an einer dieser Schwendig hat das Zauberer eben schon doch was drauf, nur sind das für ihn eben Taschenspielertricks. Also Feuerbälle, Illusionen, alles mögliche. Das ist nicht die Magie, auf die er dann eben wirken will, auf die wir mal später zu sprechen kommen. Nichtsdestotrotz ist es eben ein Punkt, was da oftmals angesprochen wird in diesem Buch drinnen. Die Sterblichkeit, die Unsterblichkeit und was weiß ich was alles. So, dann haben wir drinnen, nichts was sterblich kann schön sein, Schwendrick auch unsterblich, blablabla. Das Wesen der Liebe, haben wir drüber geredet. Als Element Nummer 2, König Haggards, Burg König Haggard, und was für eine karge Persönlichkeit. Und dann aufgeschrieben, der Schädel. Ja, es ist tatsächlich so, dass es in der Burg einen Raum gibt, ich glaube, was weiß ich was,
Cafeteria. Cafeteria, Bass endet in der Burg rein. Der Essensraum, wo die Leute eben essen. Und in diesem Raum gibt es dann ein Regal. Und auf diesem Regal liegt eben ein Schädel. Und dieser Schädel ist ein Schädel von einem Menschen, den eben dieser König Haggard getötet hat. Getötet, geköpft und eben abgekocht. Und mit diesem Schädel haben eben Schwendrick und die anderen eine Konversation. Und dieser Schädel ist ziemlich redselig. Und was so interessant ist, was in dieser Hinsicht eben interessant ist, ist die Art und Weise, wie eben dieser Schädel zu Tode gekommen ist. Nämlich der König Haggard hat diesen Schädel, diesen Mann, mehr oder weniger aus Spaß zu Tode gebracht. Das heißt, aus Spaß umgebracht und in eben diesen Schädel dann eben ausgekocht und auf ein Regal gestellt, weil er gedacht hatte, er findet Gefallen daran. Hat sich dann herausgestellt, findet er nicht. Das heißt, dieser Haggard ist, ja, wie soll ich das sagen? Jenseits von Gut und Böse im Sinne von, dass weder Gutes noch Böse noch irgendwas an Sinn im Leben verleiht. Das heißt, den einzigen Sinn, den sein König Haggard hat, das ist eben seine eigene Burg bewachen mit 4 anderen Leuten, wobei er schon mit sich hadert, warum er eigentlich so viele Leute braucht. Das heißt, dieser König Haggard, ist jemand, der das ganze Leben verneint, sowohl die guten Seiten und wie eben der Schädel anzeigt, sogar die bösen Seiten. Das heißt, bei ihm reicht es weder zum tja, guten König noch bösen König, er ist eigentlich ein nicht existenter König, er ist eine nicht existente Persönlichkeit, er ist eine Persönlichkeit, die es eben alles, das ganze Leben verneint. Interessant und abgrundtief, möchte ich meinen. Wie auch das ganze Buch in seiner Gesamtheit sehr deutungsoffen ist. Das ist vielleicht der Hauptstärke von diesem Buch und der Haupterscheinungsmerkmal von diesem Buch zu modernen Büchern. Wenn man ein modernes Buch hat, dann kriegt man gleich den Schlüssel mitgeliefert. Man weiß unbedingt ungefähr, wofür die Leute stehen und was sie da darstellen sollen. Bei den letzten Einhorn handelt es sich allerdings um High Fantasy und es ist auch relativ schwer, dort eine Deutung hineinzulesen. Wofür steht jetzt zum Beispiel das Einhorn? Wofür steht dieser rote Stier? Wofür steht dieser König Haggard jetzt eigentlich genau? Steht er für, keine Ahnung, was ich weiß es nicht genau, für die herrschende Klasse? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht der Grund dafür, warum dieses Buch eben so populär geworden ist, weil es eben wirklich in seiner Tiefe deutungsoffen ist. Und ja gut, dann kommen wir auf das nächste zu sprechen. König Lear verliebt sich in Amaltea. Ich glaube, das haben wir schon gut angesprochen. Und das ist ein schönes Detail am Rande von diesem Buch drinnen, die Art und Weise, wie es erzählt ist. Es ist in den 60er Jahren erschienen. Das heißt, das Buch ist wahrscheinlich auf Schreibmaschine geschrieben worden. Und man schickt an dieser Stelle immer wieder vorweg, auf einer Schreibmaschine ist was anderes wie auf dem Computer schreiben. Korrekturen und so weiter und so fort, das war viel anstrengender und das Tippen von Text im Großen und Ganzen war schon eine Herausforderung. Das heißt, war alles nicht so ganz einfach und deswegen waren die Bücher damals anders strukturiert, als wie das es eben heute sind. Und was wir da eben drin haben, ist eine zeitliche Straffung, eine oftmals zeitliche Straffung. Und eine der größten ist eben davon, dass dieser Prinz Lear da einiges an Sachen macht, um eben diese Lady Amaltea zu beeindrucken. An dieser Stelle muss ich uns vorwegschicken, oder also ein kleines Detail am Rande. Amaltea ist eine griechische Göttin und ja, es ist anscheinend die Stiefmutter von Zeus gewesen. Also das ist die Mutter, die eben Zeus gesäugt hat. Und ja, Amaltea wird im griechischen Gemälde teilweise gerne als Ziege dargestellt. Das heißt, die Göttin, die eben die Götter nährt und gleichzeitig eine Ziege. Das heißt, ein guter Name für Einhorn. Wurscht. Das machen wir mal beiseite. Jedenfalls in diesem Buch drin als Element gestraffte Erzählung, wie man sie heute eben nicht mehr wirklich findet. Dann Element Nummer 4, die rechte Stunde. Das ist auch so eine Geschichte, die eben der Schädel erzählt. Und die habe ich mir auf Element rausgeschrieben, weil es mich richtig interessiert hat. Weil da viele Sachen zusammenkommen, die das Buch eben auszeichnet. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass dieser Schädel eben sagt, wenn ihr dort und dorthin wollt, dann müsst ihr durch diese Wanduhr durchgehen. Und Schwendrick sagt eben, aha, ja, interessant, Wanduhr. Wahrscheinlich muss man da zu einer bestimmten Stunde durchgehen, weil es eben immer so ist, was Magie angeht. Und der Schädel sagt, nein, komplett im Gegenteil. Weil es ist das Wesen der Natur, dass es keine rechte Stunde gibt. Der Zauberer wartet nicht auf die rechte Stunde, sondern er macht sich die rechte Stunde selber. Und daraufhin Schwendrick dann eben erklärt, dass das genau das ist, was das Wesen der Magie eben ausmacht, dass eben, ja, nicht auf Dinge gewartet werden muss, sondern Dinge gemacht werden. Also die rechte Stunde muss nicht erwartet werden, sondern die rechte Stunde ist die Stunde, wenn man durch die Uhr durchgeht und so weiter und so fort. Das geht dann noch ins Größere und Kleinere. Wir können eine ziemliche Ansprache von dieser Schelle gehalten. Allerdings ist das wirklich das, was am nächsten von an die Magie herangeht, weil das wird in dem Buch nicht wirklich erklärt, was dieser Schwendrick sich unter Magie vorstellt. So, nochmal drinnen, die rechte Stunde, der Schmetterling, habe ich schon erklärt, dass dieser verdobte Schmetterling, der eben dem einen hat den Hinweis auf König Haggard gibt. Captain Cully habe ich schon angesprochen, mit Robin Hood ebenso. Deutungsoffen, was ist jetzt der Stier überhaupt, habe ich auch schon angesprochen. High Fantasy, wenn man so will. Ich glaube, über die Elemente von diesem Buch haben wir schon geredet. Kommen jetzt noch auf die Amazon-Bewertung zu sprechen. Da hat das Buch bekommen 4,5 Sterne von 767 Bewertungen auf dem englischen Amazon. Und da war nicht viel an schlechter Kritik zu finden. Das heißt, es bezieht sich tatsächlich viel von der Kritik auf die Form des Buches, weil das, was ich da gefunden habe, war eben eine Graphic Novel. Das heißt, eigentlich ein Comic, der da vielen Leuten sehr gut gefallen hat. Aber es gab da immer Probleme, dass es nicht der Roman war, deswegen sich da eben viele Leute darüber beschwert haben, dass es nicht offensichtlich war, als sie das Buch bestellt haben. Ja, und die einzig andere negative Rezension, die ich da gefunden habe, ist, da habe ich zwei Stück. Und zum anderen ist es nicht Princess Pride, das ist die Braut des Prinzen, was ja damals zu einer ähnlichen Zeit erschienen ist und eigentlich auch unter lockerer Fantasy eben firmiert. Da ist tatsächlich das letzte Einhand schwer damit zu vergleichen, weil das letzte Einhand ziemlich anders ist. Also auf alle Fälle weniger leicht als die Braut des Prinzen. Und als zweite Kritik, der ich zustimmen kann, ist, dass das Buch seltsam geschrieben ist, puzzelmäßig. Wir bekommen an seltsamen Stellen andere Viewpoints präsentiert und so eine halbe seitenlange Einschübe, wo sich eben, keine Ahnung was, zwei Vögel unterhalten, die halt einmal ein Einhorn gesehen haben und was weiß ich, und das ganze Buch ist also so auf die 330 Seiten relativ linear zwar zum einen, aber auch gestrafft, gestaucht und in Länge gezählt auf der anderen Seite. Das heißt, der Schreibstil ist nicht mit modernen Büchern zu vergleichen, aber wie gesagt, für 330 Seiten, das ist unbedingt viel, ich hab das, man kann das Buch in locker 4 Stunden weglesen, ist jetzt kein großes Thema. So. Und damit würde man sagen, haben wir über das Buch in seiner Gesamtheit geredet. Und es ist so, dass ich mich, nachdem ich das Buch gelesen habe, für Einhörner interessiert habe, weil nämlich die nicht einmal so ganz uninteressant sind. Woher kommen sie, was tun sie, wofür stehen sie und so weiter und so fort. Und ich habe da ein bisschen rumgesucht und jetzt sind sie ganz einfach, da Informationen über Einhörner finden, weil das eigentlich ja Lebewesen sind, die es nicht gibt, eh klar. Das heißt, wir haben da Fantasiegeschöpfe und über Fantasiegeschöpfe Fakten herauszufinden, ist nicht unbedingt einfach. Das ist schwerer, als man das glauben möchte. Aber es ist so, ich habe da verschiedene Abteilungen gemacht und da fangen wir an mit dem real existierenden Einhorn. Es ist so, wo und wann ist das Einhorn das erste Mal aufgetaucht? Und zwar schaut das Ganze so aus, dass es da 300 Jahre vor Christus erwähnt worden ist in griechischen Schriften. Das heißt, wir haben da mehrere Philosophen, unter anderem, glaube ich, Aristoteles, die da ein Einhorn erwähnen. Allerdings, wenn die da ein Einhorn erwähnen, dann reden die in den meisten Fällen über Tiere, die sie eben nicht gesehen haben. Also Tiere, die da irgendwo anders leben, beziehungsweise Tiere, die da von jemand anders beschrieben werden, die eben da, was weiß ich was, irgendwo leben und vielleicht Einhorn haben. Alles nicht unbedingt als mythisches Lebewesen, also als übernatürliches Lebewesen, sondern eben als real existierendes Pferd oder was weiß ich was mit einem Horn. Was dieses real existierende Pferd angeht, ob das Einhorn jetzt eigentlich ein Pferd ist oder nicht, drüber streiten sich die Gemüter. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass die Erwähnungen in die griechischen Texte das Einhorn als Paarhufer beschreiben. Zur Erinnerung, es gibt ja diese großen Säugetiere, es gibt Paarhufer, es gibt Unpaarhufer, wobei die Paarhufer sehr viel mehr sind als die Unpaarhufer. Also was die Paarhufer umschließt, das sind unter anderem Schweine, Hirschen, Antilopen, Büffel, Kühe, Schafe, Ziegen, Mufflons, was weiß ich, was habe ich irgendwas vergessen? Hirsche, Schock, Elche, keine Ahnung was. Im Prinzip fast alles. Und was Unbarhufer sind, das sind Pferde, Zebras, Esel aus Ende. Davon gibt es nicht unbedingt besonders viele. Das heißt, eigentlich sind die Unbarhufer da ein Stiefkind der Evolution, weil die Gattungen, die Familien der Unbarhufer relativ wenige sind. Die nächste, also was jetzt kein Pferd und kein Zebra und kein Esel ist, das sind die restlichen anderen Verwandten der Unbarhufer, und zwar das Nashorn, das muss an dieser Stelle noch besonders erwähnt werden, weil es eben ein Horn hat, und der Tapir, der eben in Südamerika lebt und eigentlich keine großartige Rolle spielt in der Legende, weil eben Südamerika hat keinen großen Einfluss auf griechische Mythologie gehabt. So, nichtsdestotrotz eben, wir haben da dieses Nashorn, das auch ein Unpaarhufer ist, das heißt im Prinzip eigentlich gespaltene Hufe hätte. Entschuldigung, nein, nicht gespaltene Hufe, sondern einen großen Huf, das heißt einen Zeh. Und die Beschreibungen, wie gesagt, gehen allerdings auseinander. Manchmal wird das Einhorn immer als Paarhufer geschildert, manchmal als Unpaarhufer. Nur der Komplexität halber, im Buch Das letzte Einhorn ist das Einhorn tatsächlich ein Paarhufer. Das heißt, hat nichts mit Pferden zu tun, sondern eine komplett andere Familie. Nichtsdestotrotz wird es eben als ziegenverwandtes Geschirr, das real existierendes Ziegenviech. Und was man dann noch wissen muss, was das real existierende Einhorn angeht, es gibt da diese Indus-Zivilisation, und diese Indus-Zivilisation hat einiges an Münzen hinterlassen, die da eben Tiere darstellen mit einem Horn. Und das ist so die große Frage, ob das ein Einhorn ist oder nicht, weil die Tiere nämlich von der Seite dargestellt werden. Und jetzt die Frage ist, ob das nur ein perspektivisches Ding ist, dass dieses Einhorn ein Horn hat, oder ob sie zwei Hörner hat, die von der Seite ausschauen wie ein Horn. Das ist tatsächlich einer von den größten Rätseln der Einhornforschung. Wie gesagt, wir haben mal diese Industrial-Zivilisation, wir haben eben diese griechischen Überlieferungen, und das war es dann schon im Prinzip fast schon mit dem real existierenden Einhorn. Es gibt noch andere Erwähnungen von Leuten, die da eben ein Einhorn gesehen haben wollen, unter anderem Marco Polo, der da eben in Asien ans gesehen haben will, obwohl es vermutlich nur ein Sumatra-Nashorn gewesen ist. Und das hat er vermutlich nicht selber gesehen, sondern bloß eine Beschreibung davon gehört. Was weiß man. So, dann gibt es noch, was das real existierende Einhorn angeht, die Tiere mit einem Horn. Also es gibt tatsächlich einige Tiere, also Mutationen oder Fehlbildungen von Tieren, die da eben ein Horn haben. Und so hat es dazu einige Links gegeben, einige Versuche. Und jetzt muss ich bis auf das Horn selber zu sprechen kommen. Das ist mir nicht ganz unkompliziert. Es gibt Tiere, die haben Hörner, das wissen wir alle. Also zum Beispiel Hirsche haben Hörner, aber auch Antilopen oder auch Kühe oder Ziegen. Wobei Hörner nicht unbedingt gleich Hörner sind. Bei Kühen ist es so, dass das Horn selber innen hohl ist und sich deswegen gut als Trinkgefäß eignet, und es im Prinzip Haare sind. Das heißt, umgeformte Haare, die da ein Dings bilden, eine unterbrechungslose Schicht, die innen hohl ist und die von der Hornknospe eben wegwächst, an einem sogenannten Hornfortsatz. Das heißt, wir haben da eine gewisse Knochenkuppel, die das eben supportet. Davon wächst eben ein hohles Horn weg. Das Horn ist relativ leicht zu entfernen, also relativ in Anführungszeichen. Bei Hirschen ist das ein bisschen anders, das ist so, dass das Horn immer weiter wächst, deswegen mit Nährstoffen versorgt werden muss, und wir dann einen knochenartigen Fortsatz haben. Es gibt ja noch andere Sachen, die Hörner haben, unter anderem zum Beispiel Insekten, wo die Hörner da eben als Chitin sind und auch diese Fortsätze als Hörner bezeichnet werden. Was noch wichtig ist in der Einhorntechnik, das sind die Nashörner. Dort ist das Horn, ja, wie soll ich es jetzt sagen? Wann ist ein Horn kein Horn? Bei Nashorn ist das Horn eben auf der Nase, ist auch ein spitzer, dornenartiger Fortsatz, besteht in dem Fall zur Gänze aus einer fingernagelartigen Substanz, ist aber nicht hohl. Und dann haben wir als letztes im Programm den Narwal. Der Narwal hat ja bekanntlich auch diesen verlängerten Zahn, der ziemlich lang werden kann und der oftmals als Einhornhorn verkauft worden ist. Tatsächlich gibt es da einige Tiergattungen mit langen, geraden Hörnern, die du eben als als Einhornhörner ausgegeben worden sind. Beim Narwal ist es natürlich kein Horn, sondern wie wir alle wissen, ein verlängerter Zahn, der allerdings bis zu 3 Meter lang werden kann. Was uns jetzt zurückbringt auf das Horn des Einhorns, in der Beschreibung ist es so, dass das Horn des Einhorns ungefähr 3 Meter lang ist und gewunden, das heißt verschneckt und verschnörkelt. Und das ist eigentlich etwas, was wir so bei Ziegen wiederfinden. Das heißt, die Hirsche machen ihr eigenes Ding mit dieser korallenartigen Auswuchs. Bei Kühen ist das Horn eher meistens gerade, also bei Kuhartigen. Bei Ziegen kann es allerdings so schraubenziehermäßig werden. Aber wie gesagt, das Einhornhorn wird als, wie wir es eben kennen, als verschnörkeltes Schneckenhaus so in die Richtung dargestellt. Und da ist tatsächlich der Narwalzahn als nächstes dran. Tatsächlich ist es so, dass es da mehrere Kronschätze gibt, wo eben ein Einhornhorn, verdammt, das hört sich immer dümmer an, je öfter ich das sage, als Kronjuwel zu sehen ist. Unter anderem eben im österreichischen Kronschatz, den ich tatsächlich schon bewundert habe, da ist ein ungefähr 2 Meter langes Einhornhorn, also eigentlich ein Narwalzahn zu sehen. Und warum ist das so, Fragezeichen? Weil, und da müssen wir fast schon auf die Mystik vom Einhorn zu sprechen kommen, unter anderem, wenn Einhorn eben nachgesagt wird, dass es alle Gifte neutralisieren kann und eigentlich auch alle Krankheiten heilen. Und Gift war zwar auf Königshofen ein großes Problem, weil nämlich die Leute sich gerne mal gegenseitig vergiftet haben. Und da war natürlich alles, was eben Gift neutralisiert, gern gesehen und deswegen auch das Horn eines Einhorns. Und deswegen eben diese vielen Narwalzähne in den ganzen Kronjuwelen. So. Damit haben wir auch genug über das real existierende Einhorn geredet. Nur eines am Rande, und zwar hat es ja dieses Experiment gegeben. Es ist nämlich so, dass bei Kühen es sogenannte Hornknospen gibt. Das heißt, dort, wo bei den Kühen eben die Hörner rauswachsen, das ist nicht unbedingt genetisch vorgegeben, sondern es gibt halt eine Hornknospe, die kann man tatsächlich entfernen und verpflanzen. Das hat das Experiment dazu gegeben. Und zwar wurde eben einem jungen Stier da diese Hornknospen herausgeschnitten und eine davon wurde ihm eben in die Mitte des Kopfes eingesetzt, worauf ihm eben in der Mitte des Kopfes ein gerades Horn gewachsen ist. Das heißt, es ist sogar ziemlich möglich, es ist nicht komplett unmöglich, dass das in der Vergangenheit tatsächlich mal passiert ist, dass die Leute eben da ihre eigenen Einhörner gebastelt haben aus Kuh oder Kuhverwandten. Aber wie gesagt, das nur so als nebenbei und das ist jetzt alles, was das real existierende Einhorn angeht. Dann noch zum Abschluss, dass das real existierende Einhorn eigentlich niemanden interessiert. Weil nämlich, das ist auch etwas, ich habe nur nachgeschaut, ob es da irgendeine kryptozoologische Suche nach dem Einhorn gibt, gibt's nicht. Also die Leute suchen nach Bigfoot, sie suchen nach Nessie, sie suchen nach dem Chupacabra und so weiter und so fort. Allerdings Einhörner, in der Kryptozoologie interessieren die niemanden mehr. Also, dass es doch real existierende Einhörner gibt, das glaubt keiner mehr. Nur nicht einmal die Leute, die sonst an alles glauben. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich das, dass ein real existierendes Einhorn ein ziemlich langweiliges Ding wäre. Da muss ich noch eins vorweg schicken. Das geht aus der Beschreibung des Einhorns hervor, das eben nur ein bisschen wichtig ist. Also auch nur aus diesen alten griechischen Texten, dass das Einhorn ein ziemlich wehrhaftes Geschöpf ist. Das sich nämlich mit seinem Horn gegen Löwen verteidigt. Aber wie gesagt, auch das noch nebenher. Gut, aber ist auch wichtig zu wissen, weil es kommt nämlich zur mythologischen Deutung des Einhorns, das magische Einhorn. Also das Einhorn als magisches Lebewesen. Und da fangen wir in der Antike an. Welche Stellung hatte das Einhorn in der Antike? Antwort, gar keine. Witzig aber war, und zwar habe ich da ein bisschen rumgesucht, also wenn ich über das Einhorn rede, dann rede ich über ein Pferd mit besonderen Eigenschaften. Und es ist natürlich die Frage, welche Rolle spielen Pferde in der Antike? Ich würde natürlich sagen, Pferde hat es eigentlich immer schon gegeben. Ganz so einfach ist das nicht, weil nämlich Pferde nicht immer und überall für jeden verfügbar waren damals in der Antike, in der vorchristlichen Zeit. Und zwar ist es so, dass das Pferd erst vermutlich aus das Indien gekommen ist. Also domestiziert ist es wahrscheinlich worden in Indien, weswegen wir in Indien da schon früher Pferde in der Mythologie haben. In der europäischen Mythologie spielen Pferde eine gewisse Rolle, allerdings muss ich auch ein bisschen zu sprechen kommen. Bei den Griechen ist es so, dass die Pferde ein Geschenk waren von Poseidon an die Athener, aus Gründen. Jedenfalls entspringen da die Pferde dem Meer. Und ja, das lasst zumindest mal den Rückschluss auf, dass es in der griechischen Mythologie, in der griechischen Geschichte eine Zeit gegeben hat, wo es eben keine Pferde gegeben hat. Dann waren die Pferde irgendwann da und alle haben die super gefunden. Und es ist ein Geschenk der Götter und so weiter und so fort. Und wie es eben so ist, jetzt gibt es natürlich diese griechische Götterwelt und da gibt es eben auch überhöhte Pferde, das heißt Pferde mit besonderen Eigenschaften, und da fällt uns natürlich sofort der Pegasus ein. Und dieser Pegasus hat natürlich Flügel. Ja, okay, das heißt, wir haben also ein normales Pferd ist für die Götter nicht gut genug, also brauchen wir ein Pferd mit Flügel, das ist dann viel fixer unterwegs, supergeil. Kann man drauf reiten und kann fliegen und ist eigentlich eine logische Fortführung des Pferdes. So, wenn wir uns die nordische Mythologie anschauen, also Odin und den ganzen Haufen, dann ist das so, dass auch da das Pferd später auftaucht. Also die ganzen Reittiere, die kommen erst später zu, die ganzen nordischen Götter dazu. Ich habe tatsächlich ein Buch dazu gelesen, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber längs ist das nicht ist so, dass die Götter da schon ewig Pferde und was übers alles gehabt haben, sondern die haben erst Pferde bekommen. Und bei Odin ist es eben so, der hat auch ein Pferd mit einem Namen gehabt, das war eben Sneipnir. Das ist auch eine Entstehungsgeschichte, eine ziemlich unrühmliche. Jedenfalls ist dieses Pferd auch kein normales Pferd, sondern eben ein magisches Pferd. Und in dem Fall ist es aber so, dass das Pferd, ich glaube, 8 Füße hat. Weil logisch, ein Pferd mit 4 Füßen ist ziemlich schnell, ein Pferd mit 8 Füßen ist natürlich schneller. Ja, aber wie gesagt, auch da ist eben die magische Qualität vom Pferd, dass es mehr Füße hat. Auf die Idee, dass man Pferd ein Horn auf die Dings klebt, ist keiner gekommen. Weil, tja, hat irgendwie nicht der Funktion des Pferdes in der Mythologie entsprochen. Weil das Pferd eigentlich ein Fluchter ist und ziemlich schnell. Das heißt, Flügel, ja, Füße, ja, Horn, naja. Also auf die Idee sind zumindest die Römer, die Griechen und die Germanen, die Wikinger und so weiter, sie sind alle nicht drauf gekommen. Wo das Dings, das Pferd allerdings eine Rolle spielt, das war dann die christliche Mythologie. Und da schaut das Ganze so aus, dass im 2. Jahrhundert nach Christus ein relativ einflussreiches Volksbuch aufgetaucht ist, also ein populäres Buch, in dem eben da das Einhorn beschrieben worden ist. Also wir reden jetzt im 2. Jahrhundert nach Christus, und da haben wir schon alle Qualitäten, die wir auch heute schon vom Einhorn kennen. Das heißt, ein Einhorn ist eben ein reines Wesen, ein reines Herz, das eben wild ist, das nicht von Menschenhand bezwungen, gejagt oder getötet werden kann, sondern nur von einer Jungfrau mit reinem Herz. Und das ist immer noch so. Also das ist etwas, was in dieser Einhorn-Mythik eben hängen geblieben ist. Und da haben wir einen starken christlichen Background. Oder auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben auf alle Fälle eine christliche Interpretation des Einhorns. Und das macht das Einhorn eigentlich zum christlichen Mythos. Weil nämlich das Einhorn steht eben für Jesus Christus. Und die Jungfrau steht für die Jungfrau Maria. Und und hin und her und links und rechts. Und deswegen, wenn man das alles so und so und so dreht, dann ist das alles ein christlicher Mythos. Und es wird zumindest dort behauptet, dass es da eben so eine Art Übersetzungsfunktion gegeben hat. Also wir haben mal so diese christlichen Traditionen mit dem Einhorn und nicht-christliche Traditionen, die allerdings auch ein Einhorn zum Center gehabt haben könnten. Wobei es ein bisschen schwierig ist, weil wie gesagt, über nicht-christliche Einhörner ist relativ wenig bekannt. Griechen, Römer, Germanen hatten den nicht. Was jetzt über andere Zivilisationen hingeht, ist da wenig bekannt. Es ist allerdings bekannt, dass eben im Indien es eine gewisse Einhorn-Tradition gegeben hat. Also in bestimmten buddhistischen Schriften ist eben da ein Einhorn also wird ja immer ein Einhorn benannt, nur bezieht sich das in dem Fall auf kein Pferd, sondern einen Menschen, der da eben mit einem Horn auf der Stirn herumläuft. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, nicht komplett unbekannt im indischen Bereich, der eben auch Überschneidungen mit den Griechen gehabt hat. So, aber wie gesagt, das muss man eben her. Wie gesagt, im Großen und Ganzen immer christlicher Mythos, und das bringt uns natürlich auch zur Bibel, weil es Stellenwert hatte denn das Einhorn in der Bibel? Antwort: gar keinen. Es ist witzigerweise so, dass es da einen Übersetzungsfehler gegeben hat. Und zwar, was in der Bibel öfters erwähnt hat, das sind die gewisse Reren oder so ähnlich wie die heißen. Und die wurden tatsächlich als Monoceros übersetzt als Einhörner. Deswegen gab es da tatsächlich in der Bibel eben Einhörner. Wobei es da eine gewisse christliche Tradition gibt, dass es. Also gut, okay, es ist ein Übersetzungsfehler, um es jetzt mal abzukürzen, weil was eigentlich da gemeint war, das waren wahrscheinlich Auerochsen. Eine ausgestorbene, barhufrige, große Kuhart, die da vermutlich im griechischen Raum zu der Zeit noch gegeben hat. Also die Auerochsen gab es wahrscheinlich damals, gibt es eben heute nicht mehr. Das ist das, was in der Bibel eben fälschlicherweise mit Einhorn eben übersetzt wurde. Aber wie es eben mit diesen ganzen Fehlübersetzungen in der Bibel hat, die sterben nicht so einfach aus. Deswegen findet man immer wieder noch so Anspielungen darauf, dass die Einhörner eben nach der Sintflut ausgerottet worden sind. Wurscht, aber das noch so nebenher. Ja, also wie gesagt, in der Bibel selber keine Einhörner, in der christlichen Mythik eben doch Einhörner, also zumindest nach 2. Jahrhundert nach Christus. Und da kommen wir jetzt auf das Mittelalter zu sprechen. Und zwar schaut das so aus, dass da im Mittelalter komischerweise nicht besonders viel Einhörner herumlaufen. Jedenfalls im größten Teil des Mittelalters. Also das ganze Mittelalter hat ungefähr 10 Jahrhunderte gedauert. Von 500 bis zu 1500 nach. Und die Einhörner sind erst wirklich populär geworden im 14. bzw. im 15. Jahrhundert. Davor waren die eher so, nicht so großartig. Und danach hat sich das allerdings ein bisschen geändert und die Einhörner sind in der christlichen Kunst der Zeit eben aufgetaucht. Was dann auch wichtig ist, ist eben dieses griechische Buch aus dem 2. Jahrhundert, das hat dann schon eine gewisse Rolle gespielt. Es hat auch das Einhorn in der Alchemie eine Rolle gespielt, als irgendein alchemistisches Prinzip. Allerdings da wahrscheinlich bloß das Symbol für irgendwas, also hätte irgendwas anderes sein können. Nichtsdestotrotz müssen wir auch über die Rolle des Pferdes im Mittelalter zu sprechen kommen. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass in der Antike, wie gesagt, Pferde nicht unbedingt so zugänglich waren für alle. Und wenn man erstmal das römische Imperium anschaut, dann ist es auch so, dass die Armee, der Großteil von der Armee, der wichtige Teil von der Armee, waren eben die Legionen und die waren nicht mit Pferden unterwegs. Es hat da diese Reiterverbände gegeben und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen, was die militärische Dinge angeht, in der ganzen antiken Welt keine Pferde. Mit den Mongolen hat sich das wahrscheinlich ein bisschen geändert und was weiß ich was alles. Nichtsdestotrotz, hat es dann im Mittelalter diese Pferde gegeben, also die Ritter, weil logischerweise das Wort Ritter selber bezieht sich dann eben schon auf Pferd und so weiter und so fort. Allerdings waren da auch Pferde etwas für die Reicheren, beziehungsweise auch nicht, weil Pferde waren natürlich auch ein Arbeitsinstrument. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, wir reden ja vom Mittelalter, damals gab es noch keine Autos und keine Züge und was ist das alles. Das heißt, wenn da Sachen bewegt haben werden müssen, dann haben die entweder Menschen bewegt, beziehungsweise man hat sie auf den Wagen gelegt und das von Pferden ziehen lassen oder von Ochsen. Wobei ich dann nicht genau weiß, was das der Vorteil von einem Ochsenkarren zu einem Pferdekarren ist. Also, muss wohl irgendwas mit Essen zu tun haben, aber so tief bin ich dann noch nicht in die Materie eingestiegen. Aber jedenfalls, wenn man da größeren Warenverkehr haben will und was weiß ich was alles, dann braucht man Pferde, die Zeug durch die Gegend ziehen. Außerdem wären Pferde gut auf dem Acker. Wenn man Acker beackern will und dort mit weniger Leuten mehr Getreide anbauen will, dann wäre es gut, wenn man da starkes Zeug hätte, dass er eben Pflüge zieht und so weiter und so fort. Das heißt, Pferde zum Ackerbau, die gibt's auch nicht ewig. Also im Mittelalter hat es eben diese und jene so eine Pferde gegeben, waren allerdings damals schon noch ziemlich kostspielig. Es gibt da ein ziemlich interessantes Bild von einem Kreuzritterorden, also von den Hospitalitern, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt Hospitaliter müssten es gewesen sein, nichtsdestotrotz. Und da schaut das Ganze so aus, dass da eben ein Bild existiert, wo eben zwei Ritter auf einem Pferd sitzen. Weil das damals noch so war, dass es witzigerweise nicht für jeden Ritter ein Pferd gegeben hat und dass das Pferd eben geteilt hat werden müssen mit anderen Mitreisenden. Weil, wie gesagt, Pferde waren wertvoll und nicht für jedermann zur Verfügung. Auch nicht unbedingt für jeden Bauern. An dieser Stelle nur eine Anmerkung. Und zwar habe ich da einen interessanten Vermerk gemessen über Österreich vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Und da wurde es auch tatsächlich so, dass die Wirtschaftsleistung von Österreich zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Pferden angegeben worden ist. Das heißt, in Österreich gab es zur damaligen Zeit 300.000 Pferde, die im Prinzip das wirtschaftliche Rückgrat von der gesamten Wirtschaft dargestellt haben. Das heißt, Stichwort Ackerbau, Stichwort dran Pferd, es gab eben so viele Pferde und das war es schon im Prinzip. Und nach dem Ersten Weltkrieg, also davor gab es natürlich auch schon Industrialisierung und was weiß ich was alles. Nichtsdestotrotz waren Pferde bis ins 20. Jahrhundert hinein das Rückgrat der gesamten Wirtschaft. So, warum ich jetzt so über Pferde rede, ist eben auch, weil das natürlich einen Einfluss auf die Dings hat, auf die Darstellung des Einhorns. So, wo bin ich stehen geblieben? Entschuldigung. Und zwar ist es so, dass eben da relativ spät das Einhorn eben populär geworden ist. Also wie gesagt, 15. Jahrhundert, da ist es tatsächlich auf Wappen aufgetaucht. Das heißt, wir haben mal so diese Wappen, dieses Wappentier, wir haben mal so dieses Einhorn. Und wie gesagt, das Einhorn war lange Zeit nicht populär. Also was da populär war, das waren vor allem Adler und Löwen und was der Geier was alles. Einhörner nicht. Und es ist dann im 14. und 15. Jahrhundert eben aufgetaucht und das populärste Einhorn in Wappen ist das schottische Einhorn, das da eben als Symbol für Schottland steht und auch da, ich glaube, im 15. Jahrhundert aufgetaucht ist und bis zum 17. Jahrhundert eben populär geworden ist. Und zwar, wenn man sich das englische Schild, das Coat of Arms anschaut, also den ganz großen Aufputz, da haben wir da ein Dings drauf, an Löwen und ein Einhorn, wobei der Löwe für England steht und das Einhorn eben für Schottland. Und wenn man sich das Einhorn da genauer anschaut, dann ist es so, dass eben das Einhorn zur damaligen Zeit, also 14. bis 15. Jahrhundert aufwärts, gestanden ist für die Unzähmbarkeit. Also der König, der Löwe war der König der Tiere und so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip ein königliches Symbol. Das Einhorn war eben, ja, das Wesen, das sich eher umbringen hat lassen, bevor es sich hat zähmen lassen. Also die Kraft der Natur, wenn man es mal so haben will. Und deswegen wird das Einhorn auch auf vielen Wappen mit Ketten dargestellt oder mit einem Halsband. Als Symbol dafür, dass das Einhorn eben gezähmt worden ist. Und auch da gibt es eine Gegenbewegung, nämlich die gebrochenen Ketten. Dass jemand Einhorn mit gebrochenen Ketten oder mit abgerissenen Ketten darstellt, eben als Gegenbeispiel dazu, dass man das Einhorn eben nicht zähmen kann, dass es eben sich von der Kette wieder losreißt. Das ist die Interpretation des Einhorns im späten Mittelalter. Und da gibt es eine sehr wichtige Sache. Und das ist etwas, was man sich nicht wirklich erklären kann. Und das sind die Wandteppiche mit der Einhornjagd. Und zwar, das ist der Blindspot von der deutschen Wikipedia. In der englischen Wikipedia ist es sehr viel präsenter, weil es einen großen Nachhall hat in der modernen Kunst, also in vielen anderen Sachen. Und zwar ist es eben so, dass es im Mittelalter diese Wandteppiche gegeben hat. Und es gibt da einen sehr berühmten Satz mit 7 Wandteppichen, der da eben eine Jagd auf ein Einhorn widerspiegelt. Und zwar schon so aus, das war eben, keine Ahnung, was waren verschiedene Elemente. Wir haben so, die Jagd wird vorbereitet, das Einhorn wird gejagt, das Einhorn wird angegriffen, das Einhorn verteidigt sich, der Jungfrau und das Einhorn, dann das Einhorn wird getötet und der letzte Teppich ist, glaube ich, das Einhorn ist in Gefangenschaft und nicht länger tot. Und was besonders das letzte Bild angeht, das ist ein ziemlich eindrucksvolles Bild. Es lohnt sich, das zu googeln, würde ich mal sagen, weil es einfach von der Perspektive ziemlich mittelalterlich daherkommt, weil wir eben so eine grüne Fläche haben, auf dieser grünen Fläche ein Baum und das Einhorn in einem perspektivisch sehr fragwürdigen Zaun mit einem Dings, mit einem, was war das jetzt, mit einer Kolla. Halsband muss das gewesen sein. Und ist ein sehr stranges Bild, einfach von der Bildkomposition her. Und es ist halt etwas, was man an unverhoffter Stelle wiederfindet, also öfters mal findet. Und zwar ist es tatsächlich so, dass genau diese Teppiche, also ich muss jetzt ein bisschen über Teppiche reden, also wie gesagt, es wird eben das und das darauf gezeigt. Und es ist natürlich die Frage, warum wird das eigentlich gezeigt? Dass die Teppiche zu machen, das hat ein unfassbares Vermögen gekostet. Also keine Ahnung, was den Geldwert damals schon wert waren, aber bestimmt jetzt mal ein Jahresgehalt von irgendjemandem, also mindestens, eher 10 Jahresgehälter. Aber wie gesagt, irgendein Adeliger hat sich das eben machen lassen oder ein Künstler hat das eben gemacht, also das ist natürlich, das weiß keiner mehr genau. Das heißt, was diese Teppiche eigentlich darstellen oder was eben die Metapher dazu ist, weiß keiner mehr und das Ganze ist sehr interpretationsoffen. Also ist es jetzt ein christlicher Mythos oder ist es ein nicht christlicher Mythos, ist es ein heidnischer Mythos? Oder wenn jetzt Jesus da das Einhorn ist es jetzt die Passionsgeschichte oder was soll das Ganze darstellen? Das heißt, es gibt da verschiedene Interpretationen zu dem Teppich dazu und wie gesagt, der Teppich und besonders eben das letzte Bild, also das Einhorn in Gefangenschaft, das ist etwas, das man an sehr vielen Stellen wiederfindet, weil das eben, wer es mal gesehen hat, der wird es wiedererkennen, sage ich es mal so. Und das hat auch einen großen Einfluss auf vieles in der Populärkultur gehabt und auf die kommen wir jetzt als nächstes zu sprechen, das Einhorn heute. Und da ist es so, da müssen wir über diese Teppiche sprechen, es ist so, dass die zum Beispiel in den Harry Potter Filmen auftauchen. Dort sind verschiedene Einhornwandteppiche in den verschiedenen Häusern zu sehen, zu verschiedenen Anlässen. Wie gesagt, wenn man sich mit diesen Teppichen ein bisschen auseinandergesetzt hat, wenn man zumindest mal die Namen der Teppiche kennt, dann hat es eine gewisse Tiefe, wenn man sich an sowas freuen kann. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch andere Sachen. Zum Beispiel in Adventure Time ist es so, dass da, ich glaube, irgendwo in einer späteren Staffel da, ich glaube mal eine ganze Folge eben mit der Perspektivik der Teppiche, also nicht unbedingt mit der Perspektivik, sondern mit dem Handlungsbogen der Teppiche gemacht wurde. Und es hat auch diese Uncanny Feeling vom letzten Teppich. Weil, wie gesagt, wer den letzten Teppich anschaut, der hat schon irgendwas Stranges an sich. So, aber wie gesagt, lassen wir das mal auf der Seite. Und es ist auch so, dass diese Teppiche Einfluss auf den Film selber gehabt haben. Weil, wenn man sich den Film anschaut, also die Verfilmung des Buches, dann ist es so, dass da verschiedene Motive und Perspektiven und auch Stilelemente aus den Teppichen verwendet wurden, um eben da unter anderem das Schloss von des König Haggards zu zeichnen. Das heißt, wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man schon einiges über die Teppiche selber und auch den Einfluss der Teppiche. So, reden wir jetzt über das Einhorn und wenn ich über das Einhorn rede, dann muss ich auch über dieses Buch reden, weil es mir die Frage, wo kommt dieses Einhorn eigentlich her oder wo wurde es in der Neuzeit eigentlich verwendet? Da würde ich mal sagen, hat dieses Buch, dieser Film, dieses Buch, das letzte Einhorn, nicht den kleinsten Einfluss darauf gehabt. Der Film ist 1982 gemacht worden und der nächste Film mit einem Einhorn, weil es mich gleich runtergestanden ist, das war Legende mit Tom Cruise, der 1985 erschienen ist. Das war vom Ding her so ein Hochglanz-Fantasy-Film, wo ihm auch ein Einhorn der Sorte Pferd mit weißer Mähne und Horn zu sehen ist, was eben auch damals in die Zeit reingepasst hat. Also, ja, die Zeit ist wieder das andere Wort dazu. Kommen wir jetzt mal auf das Einhorn zu sprechen, wie wir das alle kennen. Und da würde ich mal sagen, das Einhorn hat einen ziemlichen Boost erlebt mit der Erfindung des Internets und auch seine Symbolik hat sich da ein bisschen verändert und was ich mir da rausgeschrieben habe, das ist verschiedene popkulturelle Referenzen des Einhorns von heute. Da wäre das erste der Einhorn-Spam. The Other White Meat. Das war so etwas aus den Frühzeiten des Internets, das konnte man sich eben bestellen. Das war so eine Konserve mit Einhornfleisch, was ziemlich cool war. Und zwar eine Konserve mit ziemlich ekelhaften Einhornfleisch, also Stichwort Spam. Wer dieses Büchsenfleisch kennt und der kennt es wahrscheinlich schon, was es nicht unbedingt so großartig ist. Und irgendjemand ist auf die glorreiche Idee gekommen und hat das Ganze eben beschriftet mit Einhornfleisch, das andere weiße Fleisch. Was dieses weiße Fleisch angeht, das bezieht sich eigentlich auf einen Werbeslogan der Schweineindustrie, weil das eigentliche weiße Fleisch ist eben Hühnerfleisch bzw. Fisch, also Fisch und Geflügel gilt eben als weißes Fleisch, das weniger gesundheitsschädlich ist als wie eben rotes Fleisch und die Schweineindustrie ist damals mit dem Slogan hausieren gegangen, the other white meat und dies wurde eben aufgegriffen mit dieser Einhornkonserve, mit der Konserve mit Einhornfleisch, das eben auch da beworben wurde mit The Other White Meat. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist, weil nämlich Säugetierfleisch immer rotes Fleisch ist und daher weniger gesund als wie Naut. Okay, aber es ist nur ein kulinarisches Ding. Nur so viel am Rande. Ob das Einhorn jetzt eigentlich koscher wäre, wenn es das geben würde, ist stark davon abhängig, ob es ein Barhufer ist oder ein Unbarhufer. Weil nämlich wäre es ein Barhufer, wäre es koscher, wäre es ein Unbarhufer, wäre es nicht koscher. wenn dann noch besondere Gegebenheiten dazukommen. Aber wie gesagt, das nur so nebenbei. So, The Other Way to Meet, wir haben es erwähnt, das war aus den Frühzeiten des Internets, also das muss schon 20 Jahre her gewesen sein. Das Einhorn hat auch eine kurze Karriere gehabt als Wappentier der Atheisten, als Pink Invisible Unicorn, also das rosarote unsichtbare Einhorn. Da wurde es nämlich so ins Feld geführt als, als etwas, dessen Existenz man eben beweisen hätte müssen oder dessen Nicht-Existenz man beweisen müsste. Weil das Einhorn in seiner Natur her ist es eben magisch. Wir wissen, dass es magisch ist, weil es nämlich gleichzeitig pink und unsichtbar ist. Und es kann deswegen pink und unsichtbar sein, weil es eben magisch ist und so weiter und so fort. Und es ist eben magisch, das wissen wir, weil es nämlich pink und unsichtbar zur gleichen Zeit ist. Deswegen muss es magisch sein und so weiter und so fort. Und dieses Einhorn existiert eben, kann allerdings nicht gesehen werden, weil es eben unsichtbar ist und was weiß ich was alles. Das ist so ein theoretisches Modell, das eben Gott widerlegen soll, also die Existenz von Gott, wurde allerdings in der Neuzeit oder in der letzten Zeit verdrängt vom fliegenden Spaghetti-Monster. Das heißt, der ideologische Vorläufer vom fliegenden Spaghetti-Monster war eigentlich das Pink Invisible Unicorn, das allerdings kein so großartiges Marketing gehabt hat. Aber wie gesagt, das noch nebenbei. Nichtsdestotrotz, die Rolle des Einhorns der heutigen Zeit in der Religion als eben Beweis, dass Gott nicht existiert. Dann haben wir drinnen halt aufgeschrieben, es gibt da verschiedene Musikvideos, wo Einhörner über den Links getrieben werden und auch da als eher etwas Verkitschtes. Also, wenn man sich da verschiedene, ich gehe jetzt nicht auf die Musikvideos genau ein, aber haben wir zum einen das Einhorn als etwas unfassbar, Glamouröses und zum anderen das Einhorn als etwas Überkitschtes. Also hier haben wir diese beiden Darstellungen dazu, aber da gehe ich nicht großartig drauf ein. Dann habe ich gefunden, Rittersport Einhorn Edition. Tatsächlich hat Rittersport Einhorn Schokolade auf den Markt gebracht, allerdings in einer sehr starken Limitation, die dafür Fantasiepreise gehandelt worden sind. Und es hat sich tatsächlich begeben, dass der Comiczeichner Ralf Rute da bei einer Signierstunde es gibt diese Rittersport Einhorn Schokolade, wo schon ein Einhorn drauf ist. Dieser Rute hat dann ein zweites Einhorn draufgezeichnet und dieses Einhorn hat eben gesagt, ich hasse Himbeeren, weil nämlich Rute selber keine Himbeeren mag und so weiter und so fort. Diese Schokolade ist unfassbar populär geworden. Sie ist dann für einen guten Zweck versteigert worden für 12.000 Euro. Aber auch da schon, eine gewisse Popularität für Einhörner als dieses übertrieben kitschige. Also rosa Farben, Regenbogenfarben, immer fröhlich, was weiß ich was alles. Und da haben wir noch drinnen das Einhorn als Symbol für die Magie. Das ist nicht so ganz uninteressant, weil es taucht nämlich öfters mal auf, man sieht es schon im Internet als das Nicht-Rationelle oder das Künstlerische, wobei das ein bisschen schwierig ist. Also mein schönstes Beispiel ist, es gibt ja diesen Webcomic Saturday Morning Breakfast Cereal und der Autor hat eben da ein Buch erschienen, wo eben draufsteht, das ganze Buch heißt Science Ruining Everything Since so und so und so viele Jahren und drauf ist natürlich so ein Einhorn hinter einem roten Verbotsschild. Also Einhorn als Symbol für das Übernatürliche, Unerklärbare, als Symbol für die Ablehnung der Wissenschaft. Nein, nicht unbedingt als Ablehnung für die Wissenschaft, sondern als, als Gegenbeispiel für die Wissenschaft. Das ist etwas, worüber wir ein bisschen reden müssen. Es ist natürlich so, dass eben von den ganzen Esoteriker bzw. Religionen und was weiß ich was alles, sich niemand mehr auf Einhörner bezieht. Also das Einhorn als ernstzunehmendes Symbol für Religion und so weiter und so fort ist eben tot. Aber, und das ist die gute Nachricht, es ist auch gleichzeitig nicht unbedingt ein Symbol, das eben da die Religion verhöhnt. Also das war vielleicht beim Pink Invisible Unicorn mal so. Das Einhorn, wie wir es heute eben kennen in der Popkultur, steht eben als für etwas anderes, nämlich das ist diese Ablehnung für die Logik. Es wäre eigentlich logisch, alle das zu tun. Und das Einhorn steht eben für die Ablehnung dazu. Ich mache das Unlogische, ich mache das Falsche, ich mache jetzt Party, ich gehe jetzt tanzen, was weiß ich. Das heißt, das Einhorn als der fröhliche Unsinn. Und ich meine, da ist es gut angekommen. Und da müsste ich noch zu guter Letzt zitieren, also das Letzte, was ich in diesem Podcast aufzubieten habe, ist ein Lied und zwar von, es gibt natürlich einige Lieder, Inhalte, aber die lasse ich alle außen vor. Ich habe tatsächlich da ein Lied gefunden, und das ist The Last Unicorn, also wie das gleichnamige Buch, von der Truppe Ninja Sex Party. Bei Ninja Sex Party handelt es sich so um eine, ja, wie soll ich sagen, Satire-Rockgruppe, also Satire-Musikgruppe, die alles so, wie soll ich sagen, ja, pubertären Power-Metal machen, und da passt natürlich das Last Unicorn richtig rein. Ich habe erst mit denen ein interessantes Interview gefunden auf YouTube per meiner Recherche, und da sagen sie tatsächlich aus, dass sie sich tatsächlich in diesem Lied direkt auf das Last Unicorn, auf das Buch selber beziehen. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass dieser Beagle, der Autor des Buches, da Copyright-Probleme gehabt hat mit dem Film. Also der Film ist gemacht worden von irgendeiner dubiosen Firma, und die hat ihn eben betrogen über seine Anteile am Gewinn beziehungsweise seinen Anteil am Merchandising hin und her. Und ja, inzwischen hat sie das Ganze längst im Wohlgefallen aufgelöst. Jedenfalls möchte der Sänger von Ninja Sex Party das Lied nicht unbedingt verstanden sehen als, tja, wie soll ich sagen, sich reines lustig machen über das Buch selber, über das letzte Einhorn, sondern mehr so als Hommage. Hat er gut gemacht, weil er schwingt irgendwie genau der Pathos mit, den ich da von Einhornliedern erwarte. Darum möchte ich an dieser Stelle aus diesem Lied zitieren, am Ende von diesem Podcast. Und zwar, ja, also von Ninja Sex Party, The Last Unicorn, die erste Strophe. Ich werde es nicht unbedingt singen, aber werde es so ein bisschen mit Sing-Sang wiedergehen, damit es ein bisschen erhalten bleibt. Also aufgemerkt, when the last eagle flies over the last crumbling mountain and the last lion roars at the last dusty fountain, in the shadow of the forest, through she may be old and worn, they will still be unbelieving at the last unicorn. Und so weiter und so fort. Also es ist ziemlich, ja, es gibt irgendwie den Geist des Buches wieder. Und ich finde das Lied richtig super. Ich habe das mir mehrmals angehört. Ja, da gibt es doch kein angemessenes Musikvideo dazu. Gut, aber das soll es dann gewesen sein über Einhörner. Ich hoffe, das war irgendwas Verwertbares dabei fürs tägliche Leben. Nee, aber wir hören uns dann, ich hoffe, mal nächste Woche wieder, wenn das chinesische Internet das zulässt. Sollte mir jemand suchen, ich bin zu finden unter abmgw, auf Twitter, auf Goodreads und auf sf.fan.de. Und tja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.